Eins.
Jingle Bells, Jingle Bells.
So, Andreas, schön, dass du schon da bist. Dann beginnt doch mal die Arbeit mit uns. Ja.
Du, ich bin in Weihnachtsstimmung.
Das ist schön.
Und es
Ich
gibt ja
auch.
neue Gesetze. Das ist ja wie, also, das Christkindle bringt ein neues Gesetz, oder?
Ja, und da wollen wir mal anfangen. Ich
Aber es ist
würde
noch vor
sagen,
Weihnachten.
genau, vor Weihnachten starte ich gleich mal durch.
Also
Unsere
es ist immerhin
Sonderfolge.
pünktlich, Sebastian. Es ist immerhin pünktlich.
Ja.
Das will ich jetzt mal betonen.
Unser Christkindle war am Freitag, 19.12. pünktlich. Der Gesetzgeber hat uns ganz viel unter den Tannenbaum gestellt und wir können jetzt zur Bescherung auspacken miteinander.
Also normalerweise kommt das Christkind doch immer erst im März, das Steuerchristkind.
Ja, dieses Jahr war man insofern pünktlich. Trotzdem glaube ich, viele Lohnabrechnungsprogramme werden jetzt gucken müssen, wie sie das alles noch umgesetzt bekommen zu
Als
Beginn
ein
des Jahres.
Turbo-Christkind.
Ja.
Ein Turbo-Gesetzgeber-Christkind.
Genau, wollen wir mal anfangen.
Ja.
Sonderfolge Dezember 2025, aufgenommen am Sonntagnachmittag, 21. Dezember 2025, wegen der ganzen Gesetzesänderungen. Und wo sind wir? Wir sind beim Steuerfunk-Podcast und den machen der Steuerberater Andreas Sprenger, der schon bestens gelaunt ist über das Christkind,
Nee.
und der Finanzbeamte Sebastian Loser. Andreas, du kommst aus March bei Freiburg, ich komme aus Karlsruhe. Du bist Steuerberater, ich bin Finanzbeamter und wir machen das Ganze in unserer Freizeit, weil uns das einfach Spaß macht. Das hat also keinen beruflichen Bezug. Wenn jemand wissen will, wie es wirklich richtig geht, dann sei ihm die verbindliche Anrufungsauskunft nach § 42e oder die Auskunft nach § 28h SGB IV ans Herz gelegt. Und das Ganze haben wir in der Folge 1 unseres Podcasts ausführlich besprochen. Heute aber wolle mal loslegen mit den Gesetzesänderungen, die der Bundesrat am 19.12. alle freigegeben hat. Und ich glaube, wir können dann gleich einsteigen. Wir haben 4 Stück für alle, die da draußen uns zuhören, dabei. Das Steueränderungsgesetz 2025, das zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz, die 7. Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen und natürlich das Gesetz zur Aktivrente. Und ich würde vorschlagen, dann steigen wir gleich ein, oder?
Jo, Steueränderungsgesetz, oder?
Ja, da hätte ich gesagt gehabt, das wäre genau richtig. Damit fangen wir an. Steueränderungsgesetz 2025. Ich würde kurz mit einem Überblick anfangen. Für das, was nicht lohnsteuerlich interessant ist und am meisten durch die Presse gegangen sein dürfte, war die Senkung des Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie für Essen auf 7%. Ich glaube, das haben so alle mitbekommen. Dann ist im Gesetz relativ viel drin zur Gemeinnützigkeit, Anpassung von irgendwelchen Freigrenzen und Freibeträgen. Es ist auch noch die Anhebung zu Parteispenden drin. Fand ich auch ganz spannend, dass die noch reingerutscht ist. Und dann kommen wir mal zu den Änderungen, die lohnsteuerlich interessant ist. Das ist eben die Anhebung der Pendlerpauschale ab dem ersten Entfernungskilometer auf 38 Cent.
Sebastian, wenn wir mal jetzt im neuen Jahr sind, müssen wir mal unbedingt doch nochmal machen, die Zuschüsse öffentliche Verkehrsmittel, Jobrad, Autozuschuss, das wird immer viel gefragt.
Okay,
Also
dann
ob es
nehmen wir das
Deutschlandticket
nachher gleich
neben,
drauf.
ob es
Ja.
Deutschlandticket neben im Dienstbarkeit zum Beispiel, das können wir mal machen, ne? Das
Natürlich.
kommen ganz viele
Wir
Fragen.
können es aber gleich hier
Nee,
weg
nee, komm, das,
laut
nee, nee,
machen.
nein,
Na
nein, nein,
gut,
nein,
wir können
das,
es doch mal
Sebastian,
probieren.
nein, das ist
Ah,
Überraschung fürs nächste Jahr.
okay, dann machen
Aber
wir Überraschung.
Pendlerpauschale jedenfalls auf 38 Cent ab dem ersten Entfernungskilometer.
Heißt natürlich auch bei den ganzen Pauschalierungsfällen mit 15% pauschaler Lohnsteuer muss man
Genau.
natürlich dran denken, dass man da
Ja.
entsprechend umschlüsselt. Man muss auch vielleicht mal gucken, will man das überhaupt? Wie ist denn die arbeitsrechtliche Regelung, die man im Unternehmen getroffen hat? Wenn da halt drin steht, man zahlt das steuerlich Höchstmögliche, dann muss man wohl anpassen.
So ist
Ansonsten
es,
hat man
genau.
vielleicht die Chance, da auch nochmal davon zu springen.
Genau.
Ganz spannend fand ich auch die Entfristung der Mobilitätsprämie. Die
Ja.
Mobilitätsprämie ist ja für Leute, die unterm Grundfreibetrag verdienen. Und wenn die mehr als 21 Kilometer zur Arbeit haben, kriegen sie 14% davon als kleine Prämie, wenn die Prämie über 10 Euro ist. Man sieht, hochkomplexe Regelung für eigentlich in meinen Augen nur einen Spezialfall, nämlich für Auszubildende. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand mehr wie 21 Kilometer fährt, aber gleichzeitig unterm Grundfreibetrag verdient. Da sehe ich eigentlich nicht viel Anwendungsfälle für das Ganze. Warum man es jetzt trotzdem entfristen musste, statt dass man es einfach abgeschafft hätte, ich verstehe es manchmal nicht. Das ist so ein bisschen das, was ich schade finde. Wir evaluieren neuerdings Gesetze und die Evaluierung führt aber immer dazu, dass das Gesetz bleibt. Ich habe noch kein Gesetz gesehen, was mal wieder gestrichen wurde. Also,
Ja.
Muss ich
Aber es ist ganz wichtig,
anwerfen.
Sebastian, ist ganz wichtig, die Mobilitätsprämie, ja.
Ja,
wird ja bei der Steuerberater natürlich häufig übersehen, aber ist okay. Ja.
Und ich glaube auch, wenn ihr es beim Steuerberater habt, wahrscheinlich ist dann die Gebühr, die beim Steuerberater anfallen würde, höher wie sämtliche Prämie, die da rauskommen.
Ja, genau.
Man muss es einfach machen.
Sebastian,
mal wissen.
Da kommt nichts raus, da kriegen sie auch nichts mehr zurück. Also wenn, dann wird es aber dann 150 € kosten und sind wir ganz ehrlich. Also sie gibt es weiter und fast niemand kennt sie und ist überflüssig, aber sie ist halt da.
Ja,
und wo wie mit Steuerberater, ne? Überflüssig, aber sie sind da. Also.
Das würde ich so nicht sagen. Als Finanzbeamter muss ich wahrscheinlich, ich bin froh, dass es euch gibt, weil wenn es euch nicht gäbe, müsste das Finanzamt all die Arbeit machen, die ihr schon macht, das Ganze vorbereiten und alles von Steuererklärung und Steuerunterlagen. Ich glaube, als Finanzbeamter darf man sagen, wir sind froh, dass wir euch haben. Und daher, so überflüssig seid ihr gar nicht.
Dann haben wir doppelte Haushaltsführung Ausland, ne?
Genau.
Geregelt jetzt im Ausland für die Kosten, also die Unterkunftskosten, wenn sie der Arbeitgeber erstattet, maximal 2.000 € im Monat. So kann man es, glaube ich, vereinfacht sagen. Ne? Ja.
Also vor allen Dingen im Werbungskostenabzug bist du auf die 2.000 € immer begrenzt. Man hat natürlich die Ausnahme gemacht, der BFH-Fall war ja der Botschafter, der in der Villa im Ausland wohnte, dann war man halt über den 2.000 € im Monat drüber. Oder damals waren es ja noch die 60 Quadratmeter mal ortsübliche
Miete.
Und da dürfte man auch weiter sogar mehr als 2.000 € als Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Wenn man es aber steuerfrei erstatten will als Arbeitgeber oder im Werbungskostenabzug, sind wir jetzt bei der Auslandswohnung. Heißt ja immer, Zweitwohnung muss im Ausland sein. Derjenige ist ja dann auch im Ausland im Einsatz. Und dann sind wir auf die 2.000 € beschränkt. Normalerweise ist der Fall für uns auch nicht interessant. Ausnahme halt der Botschafter, der ist ja nach 1-2 Einkommensteuergesetz bei uns weiter unbeschränkt.
Kassenstaatsprinzip, ne?
Genau, und alle anderen, die sind ja normalerweise, wenn sie dann im Ausland sind, im Ausland steuerpflichtig, bei uns im Inland steuerfrei gestellt. Dann geht es ja nur um Progressionsvorbehaltslohn. Dann wäre es auch nicht so massiv, wie die Auswirkung sein wird.
Der nächste Punkt, Sebastian, der tut natürlich jetzt tatsächlich, also ist okay, aber der tut uns richtig weh, ne? Pauschalierung Betriebsveranstaltungen.
Ja. Wir hatten ja im Moment diese faszinierende Situation, dass der BFH ja gesagt hat, Betriebsveranstaltung ist jede Veranstaltung, wo 2 oder 3 zusammen sind, wo Geselligkeit zwischen den Arbeitnehmern ist. Für den Freibetrag hat der BFH dann gesagt, muss die Veranstaltung allen Arbeitnehmern im Betrieb oder eines Betriebsteils offenstehen, für die Pauschalierung aber nicht. Das heißt, sobald 2 Arbeitnehmer gesellig zusammen waren auf Kosten des Arbeitgebers, war das eine Betriebsveranstaltung. Ich konnte jetzt pauschalieren übergangsweise. Jetzt ab 2026 Gesetzesänderung. Wir gehen wieder zurück auf die alte Verwaltungsanweisung. Pauschalierung mit 25% ist jetzt auch gesetzlich nur noch möglich, wenn alle Mitarbeiter im Betrieb eingeladen sind zu der Betriebsveranstaltung oder sie allen Mitarbeitern eines Betriebsteils, also immer ein entsprechend vertikaler Schnitt durchs Unternehmen vom Chef bis zum kleinsten Licht in dem Bereich offen steht. Und wenn das nicht der Fall ist, geht die Pauschalierung wieder nicht mehr. Das heißt, da kommt wieder Kommando zurück. Alternativ müsste man dann so eine Veranstaltung, die nicht Betriebsveranstaltung jetzt mehr ist, wo die Pauschalierung mit 25% nicht mehr geht, über den 37b nachdenken. Da wird es interessant werden jetzt ja durch die Geschichte, ja die Definition Betriebsveranstaltung, hat der BFH gesagt, muss ich weit fassen. Jetzt haben wir die Pauschalierung mit 25% in dem Bereich. Kann ich überhaupt noch auf die 37b-Pauschalierung zurückfallen oder muss ich in Zukunft, wenn ich nur 2 Mitarbeitern was zuwende, das immer individuell versteuern? Das wird eine spannende Geschichte, wie man da die Abgrenzung macht und wie da die Verwaltung sich positionieren wird.
Da müsst ihr halt nur achtgeben, dass es den 37b nicht noch weiter kompliziert macht. Ne? Du könntest das mit den 10, also können wir auch mal, oder haben wir schon besprochen, mit den 10 € Streuwerbeartikel, die aber eben doch steuerlich Lohn darstellen können. Also mal gespannt, was da kommt. Also schöne Vorwarnung und ganz konkret das Oktoberfest nur für die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter ging noch dieses Jahr, konnten mit 25% pauschal versteuern, ab nächstem Jahr Problem.
Also alle
Veranstaltungen. Also nicht mehr pauschalierungsfähig. Genau. Ne?
Alle Veranstaltungen, die wir jetzt noch durchführen bis 31.12.2025, gilt noch die großzügige BFH-Auffassung. Ab 1.1.2026 fängt das Gesetz das wieder ein. Also für alle Veranstaltungen, die man ab 1. Januar dann durchführt. Kommt auf
die Jetzt kommt noch der nötige Steuerberater, bitte dran denke, Pauschalierung bitte unbedingt spätestens mit der Lohnsteueranmeldung Januar mache. Ich bin ja der Meinung, das gehört in Dezember durch eine berichtigte Lohnsteueranmeldung, aber gut, ein bisschen Spießer. Denkt dran bitte, SV-Freiheit hängt davon ab, dass es tatsächlich pauschal versteuert wurde und Deadline ist der 28.02., so steht es in einem Rundschreiben aus dem Jahr, November 24. Und bitte dran denke, manche SV-Prüfer behaupten, die gibt's nicht mehr. Doch, also Deadline 28.02., aber dann muss meines Erachtens die Pauschalierung schon erfolgt sein und die pauschale Lohnsteuer beim Finanzamt sein. Ja. So, und dann bin ich zufrieden.
So hätte ich das auch gesehen. Dann passt.
Übungsleiterpauschale hat er mal auch, genau. Sebastian? Ja,
die erhöht sich für nächstes Jahr, für 2026, von 3.000 Euro auf 3.300 Euro. Das ist ja für diejenigen, die nebenberuflich, also höchstens ein Drittel einer Vollzeittätigkeit, hier eben entsprechend bei einem gemeinnützigen Verein, bei einem kirchlichen Träger oder bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts tätig sind. Und da eben bestimmte begünstigte Tätigkeiten, wie eben der typische Übungsleiter, wie eine Pflegehilfskraft ausüben. Und da gehen wir jetzt halt im Jahresbetrag von 3.000 Euro auf 3.300 Euro hoch. Bei den Leuten, die das wollen, geht es natürlich auch schon im Lohnsteuerabzugsverfahren. Muss man sich natürlich immer zum Lohnkonto nehmen lassen, dass sie diese 3.300 Euro noch nicht nirgends anders verbraucht haben.
Aber der klassische auch der Fußballtrainer zum Beispiel, ne? Der beim normalen, wirklich Sportverein, Und der Ehrenamtsfreibetrag statt 900 waren es jetzt 960,
Von 840 sogar.
Ah, von 840.
Euro gehen wir da hoch, stell dir das vor. Das ist also schon mal 120 Euro mehr nächstes Jahr, aber eben auch erst dann ab 2026, wie beim Übungsleiter auch. Die gehen nächstes Jahr dann hoch. Und man korrigiert natürlich noch die, per Definition, die Tätigkeiten. Weil da hatte der BFH ja auch ein Urteil entschieden und hatte gesagt gehabt, ein Rechtsanwalt, der selbstständig war, war von einer Gemeinde beauftragt worden, bei einem Abwasserzweckverband in den Aufsichtsrat zu gehen. Der Abwasserzweckverband, die GmbH, der Abwasserzweckverband betrieben worden ist, ist nicht gemeinnützig. Aber der Rechtsanwalt hat eben gesagt, weil ihn die Gemeinde, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, nebenberuflich beauftragt hätte, dort im Aufsichtsrat zu sitzen, käme der Ehrenamtsfreibetrag von bisher 840, zukünftig 960 Euro zur Anwendung. Und der BFH hat gesagt, ja, das ist so. Und das korrigiert man jetzt per Definition. Die eigentliche Tätigkeit muss begünstigt sein. Das muss also eine gemeinnützige, kirchliche Zwecken oder mildtätigen Zwecken dienende Tätigkeit sein. Da fängt man per Definition die entsprechende Tätigkeit ein. Es reicht also nicht der reine Auftrag der KDÖ an.
Jo, also muss man Acht geben, jetzt 26, ne?
Und dann kommt mein Aufregerthema, weil mich verreißt es fast, weil ich bin da halt auf der einen Seite, denke ich, als Gewerkschaftsmitglied, denke ich immer, ist ja schön und es ist eine Begünstigung, nämlich, dass die Gewerkschaftsbeiträge neben den Pauschbeträgen, neben dem Arbeitnehmerpauschbetrag, neben dem Werbungskostenpauschbetrag bei Rentnern oder Pensionären, sollen die abzugsfähig sein. Aber als Steuerrechter, da verreißt es mich halt gerade, weil ich sagen muss, Leute, das ist völlig unsystematisch. Das Ganze muss ich immer sagen, okay, im Lohnsteuerabzug kriegst du es ja normalerweise nicht, weil wenn, müsstest du als Freibetrag im Lohnsteuerermäßigungsverfahren das beantragen, dann müsstest du über 600 Euro gesamte Aufwendungen kommen, neben dem Arbeitnehmerpauschbetrag, damit du da reinkommst. Heißt, man bräuchte wahrscheinlich noch Verluste aus V&V oder der Gewerkschaftsbeitrag muss halt wirklich ordentlich hoch sein, damit ich es als Freibetrag bekommen, was wiederum bedeutet, die meisten werden es erst in der Einkommensteuerveranlagung bekommen und dann denke ich halt, wir wollten doch eigentlich gerade weg von den vielen Einkommensteuerfällen, die ihre Steuererklärung noch abgeben müssen. Man hat da in Kassel diesen Modellversuch gemacht, dieses Amsel-Modell, wo das Finanzamt die Steuererklärungen für den Steuerbürger vorbereitet hatte, dem einen Steuerbescheid so pro forma zugesandt hatte. Der Steuerbürger konnte dem einfach nur zustimmen und sagen, ja, passt so, brauchst nichts mehr machen, ist alles drin. Da wollten wir hin und das ist für mich kontraproduktiv, was da passiert. Auch wenn ich natürlich verstehe, man möchte die Gewerkschaften hier bevorzugen oder den Gewerkschaften einen Anreiz geben, da Mitglied zu werden. Das finde ich ja auch grundsätzlich nicht schlecht. Aber das Ganze wieder über eine Steuersubvention zu machen, ist halt für mich der absolut falsche Weg. Und das wird auch wieder Befindlichkeiten auslösen. Da wird es wieder andere geben, die das auch haben wollen. Dann geht es vielleicht wieder darum, wir hatten das ja vor Jahren schon mal, wenn wir dran denken, den 4F, Kinderbetreuungskosten als fiktive Werbungskosten oder Betriebsausgaben neben den Pauschbeträgen. Dann kommt vielleicht wieder sowas. Es macht es immer komplizierter und deshalb zerreißt mich da. Aber das soll ab 2026 auch noch kommen.
Ja, und das Ganze. Also das ist für euch, für die Finanzämter natürlich eine zusätzliche Belastung, müssen wir zugeben, weil die Zahl der Einkommensteuererklärungen steigen wird. Ne? Das ist so, ja, klar.
Gehe ich von aus. Und man muss halt sagen, die ganzen Gesetzesänderungen sind jetzt am 19.12. verabschiedet, gelten ab 1. Januar 2026. Und da komme ich halt dann auch wieder und denke dann immer, also Mitleid mit den Lohnabrechnern, mit den Lohnabrechnungssoftwareherstellern, da hat wirklich keiner mehr Mitleid aus Sicht der Politik. Man zieht das einfach durch. Ich fände es immer schön, wenn man eigentlich als Politik sich mal setzen würde. Alle Gesetze, die man nicht bis zum 30. Juni eines Jahres verabschiedet, die dürfen nicht zum 1.1. das Folgejahr, sondern erst zum 1.1. des übernächsten Jahres in Kraft gesetzt werden. Weil so, das wird wieder auch eine Vielzahl an Rückrechnungen auslösen. Das wird Fehler in der Lohnabrechnung im Januar geben. Und wir müssen halt 50 Millionen Lohnabrechnungen im Januar schaffen. Und dazu kommen ja noch die Themen. Elster am KVPV läuft vielleicht nicht immer sauber und flüssig durch. Da gibt es noch Probleme. Auch bei der Sozialversicherung mag es vielleicht mal das eine oder andere Problem geben. Ich denke da immer an damals Elena oder so. Es läuft nicht immer alles flüssig. Wir haben eh schon genug zu tun. Und dann braucht doch der Gesetzgeber nicht 3 Tage vor Jahresschluss noch ein Gesetz durchpeitschen.
Ja, wobei ich sagen muss, Sebastian, Pendlerpauschale ist mir als Lohnabrechner wurscht. Mobilitätsprämie ist mir wurscht. Doppelt Ausland, na gut, hast selten. Pauschalierung, Betriebsveranstaltung, okay. Übungsleiter, Pauschale, ja klar. Also, ja. Aber es ist schon, wie du sagst, Sebastian, das merkst du an den Programmen, das Januar-Update kommt halt, ja, auch erst. Ja. Eigentlich wäre es ja schon klar. Dann haben wir noch die Förderung von der betrieblichen Altersvorsorge.
Ja, dann machen wir das zweite BRSG. Und beim zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz müssen wir ja sagen, okay, das ist ja auch ein relativ leichtes Gesetz. Wir haben es ja schon mal kurz durchgesprochen. Es gibt 2 Komponenten. Das eine ist die Abfindung von Kleinbetragsrenten in der betrieblichen Altersversorgung. Da war es ja bisher so, dass man 1% der Bezugsgröße nehmen konnte. Dieser Betrag erhöht sich auf das 1,5-fache. Das heißt, da kann ich eben eine Kleinbetragsrente, die 1,5-fache der Bezugsgröße umfasst, einfach abfinden und brauche das nicht mehr weiter monatlich mit durchschleppen.
Also das war vor allem halt, das Betriebsrentegesetz sagt eigentlich, Leute, Abfindung von Betriebsrente eigentlich fast nicht möglich. Und weißt du, Andrea hatte einen Onkel gehabt und der hat so eine kleine Betriebsrente gehabt und hat durch der Arbeit, also die Auszahlungsstelle immer wieder mal gesagt, Leute, wollt ihr wegen 24, 22 Euro monatlich nicht vielleicht doch eine Abfindung? Und das sind die Fälle, wo man jetzt einfach leichter geregelt hat, ne?
Ja, und das andere ist, es kommt eine neue Komponente rein,
genau.
Das Zweifache dieser Bezugsgröße und dann kann ich diese Kleinbetragsrente, die das Zweifache der Bezugsgröße maximal umfassen kann, diesen ganzen Betrag an die deutsche Rentenversicherung entsprechend überweisen als Arbeitgeber und das entsprechend dann über die deutsche Rentenversicherung abwickeln lassen.
Und also da drücke ich es praktisch, also es ist schon interessant, damit drücke ich das im Grunde mal ab. Der Arbeitnehmer hat mit dieser Übertragung auf Deutsche Rentenversicherung Bund keinen Zufluss. Sebastian, so ist doch,
genau,
oder?
Ja.
Und dann wurschtelt die Deutsche Rentenversicherung Bund für mich ab. Das, genau, muss man jetzt mal so deutlich sagen. Ne?
Ja. Also man hat eben im Prinzip das Guthaben steuerfrei an die Deutsche Rentenversicherung, genau, überwiesen und die deutsche Rentenversicherung kümmert sich dann eben um die Auszahlung und auch entsprechend, dass das steuerlich korrekt abgewickelt wird.
Ja. Und dieser BAV-Förderbetrag, Sebastian, ich habe mir schon so oft vorgetragen, du auch, ne? In Zeiten, wo man die Fachassistentenlohngehalt geschult hat. Und weiß nicht, wie es dir geht, ich muss jedes Mal wieder beim Gehirn rumkramen. Aber da ist das Tröstliche, der wird erst ab 2027 erhöht.
Genau, und deshalb haben wir ja auch gesagt im Vorgespräch, diese Erhöhung vom BAV-Förderbetrag, wer ist da überhaupt betroffen? Man muss Geringverdiener sein, wie ist die Geringverdienergrenze, wie passt sich das an? Weil das alles erst ab Januar 2027 hat, haben wir da noch Zeit, das machen wir mal in einer eigenen Folge zur betrieblichen Altersversorgung. Die Abfindungen zur Kleinbetragsrente, die gelten am Tag nach Veröffentlichung des Gesetzes. Die kommen also jetzt relativ schnell, dass man das entsprechend anwenden kann. Daher hier nur der Hinweis, Klein-BAVs, die Abfindungsregelungen, die kommen sofort. die BAV-Förderbetragsänderung, die kommen erst 2027 und da machen wir eine eigene Podcast-Folge dann mal, um in Ruhe drüber zu reden.
Und Trost für alle Lohnabbrecher, denken Sie dran, im Regelfall ist betriebliche Altersvorsorge, nehmen wir unsere Baustelle, also die Auszahlung der betrieblichen Altersvorsorge, nehmen wir unsere Baustelle, sondern das macht der Versorgungsträger, also zum Beispiel die Versicherung oder Pensionskasse. Das heißt, sag mal, so wie ich, Wald- und Wiese-Lohnabrechner, der ist davon nicht betroffen. Da geht es nur um die Frage, dass das eben möglich ist.
Ja.
Und Sebastian, das war auch noch interessant, da hatten wir schon im Vorgespräch darüber gesprochen, wir machen auf jeden Fall, das haben wir auch schon besprochen, betriebliche Altersvorsorge machen wir nochmal ausführlich. Liebevoll und ausführlich machen wir Podcast nächstes Jahr dazu, weil das immer wieder mal gefragt wird.
Genau.
Und dann gibt's die 7. Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen.
Genau. Die finde ich ja insofern spannend. Da ist eben was drin, was den Lohnbereich auch betrifft. Da sind viele andere Verordnungen geändert worden, aber es wird eben auch die Lohnsteuerdurchführungsverordnung geändert, Paragraph 4 Absatz 2a Lohnsteuerdurchführungsverordnung. Und da steht eben schon seit 2018 die digitale Lohnschnittstelle drin. Bisher, die Finanzverwaltung hat es ja sehr klar geregelt, was sie da haben will im Bereich der Lohnbuchhaltung. Das sind über 300 Spaltenfelder, die da mit übertragen werden sollen. Und da kommt jetzt eben gesetzlich die Erweiterung auf die Vor- und Nebensysteme. Man hat vielleicht auch schon mal gesehen, auf der Internetseite vom Bundeszentralamt für Steuern steht schon ein erstes Vorsystem drauf, genau. Nämlich das elektronische Fahrtenbuch. Da steht schon drauf, wer ein elektronisches Fahrtenbuch jetzt benutzt, muss auch dafür sorgen, dass dieses elektronische Fahrtenbuch im Rahmen einer standardisierten Datenübermittlung die Daten standardisiert ans Finanzamt ausgeben kann. Also es wird die DLS, die digitale Lohnschnittstelle, auf Fahrtenbücher erweitert und das Ganze wird jetzt gesetzlich abgesichert. Ab 2027 müssen also auch die Vor- und Nebensysteme diesen Standards, die die Finanzverwaltung setzt, entsprechend. Und das heißt natürlich vor allen Dingen, wer im Reisekostenbereich mit Excel abrechnet, der sollte sich langsam Gedanken machen, wie er hier ein System aufsetzt, das zum einen digital läuft, revisionssicher ist und dann eben auch eine standardisierte Datenübergabe an die Finanzverwaltung ermöglicht.
Also machen wir ein Beispiel, jemand, der jetzt mit DATEV abrechnet, wir werden das sicher aus dem Steuerberatungsbereich doch Zuhörer haben, hoffe ich immer, der hat kein Problem, der klappt das DLS nicht problemlos. Ich denke mal, bei allen Lohnprogrammen, da haben wir eigentlich in der Praxis kein großes Problem. Kennen Sie, wenn Lohnsteuerprüfung ansteht, schickt man halt die Daten da an die Lohnsteuerprüfung. Interessant ist, wenn jetzt jemand über Daten Reisekosten abrechnet, ist auch kein Problem, dann ist das in Ordnung. Aber was du gesagt hast, es gibt viele Betriebe, Sebastian, wundert mich immer, die haben eigentlich Lohnabrechnung sauber geregelt, aber Reisekosten sind häufig bei der Finanzbuchhaltung angesiedelt und da noch immer häufig beliebtes Excel-Sheet. Und da einfach dran denke, die Zeiten laufen jetzt definitiv aus und denke Sie dran, auch wenn das erst ab 2027 kommt und man wahrscheinlich Übergangsregelungen haben wird, aber bitte dran denken, man muss das Thema jetzt angehen. Also man kann nicht mehr Reisekosten wie früher
hätte ich jetzt gesagt, aber ist okay.
Ja, also damit wird man was machen müssen und da gibt's und was man jetzt zugute halten muss der Finanzverwaltung, sie sagt, das muss nicht in dieser DLS vom Lohnprogramm drin sein. Es reicht eine eigene DLS-Schnittstelle aus dem Reisekostenprogramm, aber die muss da sein. Und ein Excel-Sheet kann das halt nicht, definitiv nicht. Und zumal es eben, sind wir uns auch einig, mit den GOBD entspricht, weil das kannst du halt immer ändern. Und da müssen wir einfach dran denken, Systemwechsel im Bereich Reisekostenabrechnung müsste einfach mal 2026 auf die Agenda nehmen. Was soll denn Ihr Unternehmen denn machen? Was wünscht man sich? Und dass man schaut, dass die Anbieter dann auch sagen, okay, wir können diese DLS dann ab 27 definitiv finanzamtssicher anbieten.
Genau. Und das, ich glaube einfach, man muss halt da am Puls der Zeit bleiben und rechtzeitig gucken, weil dann kann man einfach den Markt sondieren, kann gucken, was ist die richtige Lösung fürs eigene Unternehmen. Was passt in den Arbeitsworkflow? Man kann auch mit dem Finanzamt rechtzeitig mal reden. Es gibt ja da alles Mögliche mit Smartphone-Apps und so weiter. Wie muss man es so machen, dass das nachher den Anforderungen, die die Finanzverwaltung stellt, möglichst klar entspricht.
Ja, auch dran denke ich,
vielleicht eine Vereinfachung ist im betrieblichen Workflow und im betrieblichen.
So ist es, ne? Also da merkt man jetzt auch nicht, der Druck, Personal fehlt, aber auch dran denke, es muss in Europa gehostet sein. Das sind so Kleinigkeiten. Das Programm, also das Reiseprogramm muss an sich GOBD-fähig sein. Und vielleicht rein Praktiker, häufig wird es irgendwie über den Einkauf bei größeren Unternehmen beschafft und nachher stellt der Reisekostenabrechner aber fest, für meine Zwecke ist gar nicht geeignet. Bitte einfach vielleicht die Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich Reisekosten abrechnen, bei der Entscheidung mit an Bord nehmen, dass die nachher nicht sich in die Tischkante beißen, weil es dann doch kompliziert ist. Aber wie gesagt, Sebastian, eigentlich schön, wir haben jetzt ein Jahr Vorlauf und es ist jetzt kein Stress, man muss sich, glaube ich, nur auf den Weg machen. Ne? Rucksack packen, Festborn rein, Regenschutz mitnehmen und dann mal gucken, wie die Wanderung
gut
wird.
Wie du sagtest, wir gehen ja auch davon aus, das wird nicht am 1.1.27 per Fallbeil hart eingeführt werden, sondern man wird auch da das noch ein bisschen Zeit haben, aber man muss halt einfach zeigen, dass man sich auf den Weg gemacht hat.
So ist es, genau.
Damit man da entsprechend hier auch ankommt und das entsprechend hier dann perspektivisch spätestens, denke ich, auf 2028 dann in Einsatz nehmen kann.
So, und dann haben wir eigentlich, Sebastian, unser
Lieblingsthema.
Unser Lieblingsthema. Und diesmal machen wir, versprochen, für alle die Zuhörer nichts. Wir nölen nicht rum, nichts, gar nichts. Wir wollen einfach mal die Aktivrente erklären. Weil ich glaube, Sebastian, ihr habt viele Anfragen, ne?
Kann man also und ganz klar sagen, die Anfragen sind viel und klar die Unsicherheit auch, weil es halt im Gesetzgebungsverfahren auch vor und zurück mehrfach ging.
Und ich muss einfach sagen, ist auch häufig schlecht erklärt. Also jetzt muss ich einfach mal aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Liebe Lohnabrechner, das ist also in der Lohnabrechnung ist das Ding jetzt erstmal verhältnismäßig einfach. Ist wirklich so. Die Katastrophe kommt nachher bei der Veranlagung. Da wollen wir gar nicht drum rumreden. Und wir blicken schon gebannt und mit gewisser Grundängste auf die legendären FAQ-Liste des BMF. Aber vom Prinzip her, Sebastian, nachdem das Gesetz durch ist, man darf als Lohnabrechner, glaube ich, keine Angst haben.
Also ich glaube tatsächlich, wie du sagst, es ist ja eigentlich eine Frage der Erklärung. Eigentlich ist es ja, wir haben es ja auch, als wir ein bisschen drüber vorneweg gesprochen haben, gemerkt, es ist ja gar nicht so schwer, weil du mir schön gesagt hast, die Regelaltersgrenze, die erkenne ich ja am Lohnabrechnungsprogramm. Und
genau.
Das ist ja der erste entscheidende Faktor einfach zu erkennen, ist die Regelaltersgrenze von einem Arbeitnehmer erreicht oder nicht. Und wenn man es am Lohnabrechnungsprogramm erkennt, dann ist das schon mal die halbe Miete.
Das ist das Allerwichtigste, also Regelaltersgrenze. Und Sebastian, ich bin Freiberufler, ich bin schon seit Jahren nicht mehr in der Renteversicherung, aber selbst ich habe was? Eine Regelaltersgrenze.
Ja.
Und ich, alter Sack, habe sie auch schon erreicht. Und das ist die erste Botschaft an Sie, also Regelaltersgrenze muss überschritten sein. Und im Gesetzgebungsverfahren, Sebastian, hat man es nochmal gerade gezogen, hat gesagt, das ist im Grunde die Aktivrente, gibt es ab dem Monat, wo man auch Regelaltersrente bekommen würde, genau, wenn man sie beantragt hätte, so also, kann man sagen.
Genau, also im Prinzip mit Ablauf des Monats, in dem man die Regelaltersgrenze erreicht, hat man für den Folgemonat dann die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung der Aktivrente erfüllt.
So wie und machen wir ein Beispiel, 4.10.1959 geboren, so ich bin 59er, also Jahrgang 59, ich weiß mantramäßig, 66 Jahre und 2 Monate. So, das heißt, ich rechne jetzt mal, 4.10. plus 66 Jahre plus 2 Monate gibt der 4.12.2025. So, und jetzt gilt die Aktivrente ab dem Januar 2026. Warum? Der 4.12., das ist der Monat, wo ich praktisch letzthechelnd in die Regelaltersrente eintauche, aber erst ab dem nächsten Monat, sprich ab Januar 26 bin ich der ganze Monat vom ersten Tag an Regelaltersgrenze erreicht und dann habe ich die erste Voraussetzung für die Aktivrente erfüllt, nämlich Regelaltersgrenze erreicht.
Genau.
Und Sebastian hat so schön gesagt, wenn Sie jetzt, also im Grunde genommen hat es derjenige einfach, der die SV-Schlüsselung von Rentnern auswendig kennt. Das Problem ist nur, das kann fast niemand, weil so wahnsinnig viel Rentner, die noch weiterarbeiten, hatte man bisher nicht. Das heißt, jeder hat mal so 1-2 Fälle und denkt bei sich, super, das Programm ist zufrieden. Und dann vergisst man das. Aber für die Profis unter uns oder die Praktiker, Leute, guckt auf die Arbeitslosenversicherung. Wenn man nämlich im Lohnprogramm jemand hat, der weiterarbeitet, dann sagt das Lohnprogramm, ab dem ersten Monat, wo man die Regelaltersgrenze erreicht hat, das Ding kann nämlich selber rechnen, Achtung, Arbeitslosenversicherung umschlüsseln. Nämlich von bisher volle Beitragspflicht auf halber Beitrag zulasten des Arbeitgebers, weil die Arbeitslosenversicherung klar geregelt ist. Ab dem ersten vollen Monat, wo man die Regelaltersgrenze erreicht hat, da falle für den Arbeitnehmer keine Abzüge mehr an für Arbeitslosenversicherung. Vorher schon, also wenn man vorher schon Rente geht, Wunderstich und weiterarbeitest, da wird noch was abgezogen, aber erst, wenn das Programm sagt, Andreas, bitte die Beitragsgruppe für die Arbeitslosenversicherung umschlüsselt, dann weiß man, meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter hat die Regelaltersgrenze erreicht.
Und das ist doch schon mal schön. Jetzt muss ich ganz kurz mal nachfragen. Diese Schlüsselung, das ist doch dieses sogenannte DÜ-Fisch, das ich immer wieder höre.
Das ist DÜ-Fisch, genau. Und das genau. Sind die Beitragsgruppe. Und da gucken wir auf die dritte. Also Krankenversicherung ist das erste, Renteversicherung das zweite, Arbeitslosenversicherung das dritte und Pflegeversicherung die vierte. Wir gucken auf den dritten Punkt. Und wenn da das Programm sagt, ich will eine, ich glaube eine zwei ist es, dann wissen wir, okay, da die Regelaltersgrenze erreicht. Also wirklich, das Programm macht Ihnen Hinweis. Dativ und so wird schon sagen, Achtung, Regelaltersgrenze erreicht, Aktivrente. Da habe ich gar keine Sorge. Mhm. Sebastian, was so ein bisschen verwirrend war, das waren die Menschen, die Nahles-Rente beziehe.
Ja,
warum?
Ich glaube, das Verwirrende war tatsächlich, dass man eben dieses gedacht hatte, man muss eine Rente beziehen und das Wichtige genau. ist einfach, dass man mitnimmt. Nein, es kommt überhaupt nicht darauf an, ob jemand eine Rente bezieht, was genau. für eine Rente er bezieht, sondern der wichtige Punkt ist und die wichtige Aussage, ich muss die Regelaltersgrenze erreicht haben und ab dem Folgemonat, in dem ich die Regelaltersgrenze erreicht habe, kommt der Paragraph 3 Nummer 21 Einkommensteuergesetz zum Tragen. Ab dann ist die steuerfrei dem Grunde nach möglich.
Also übersetze Sie es ganz einfach. Alte Säcke, ab Regelaltersgrenze kriegen einen Freibetrag. So, also das ist jetzt unschön, aber es ist so. Ja. Und was nutzt mir nichts, wenn ich 45 Jahre Beiträge bezahlt habe, entspannt in die Nahles-Rente gehe, die ist ungekürzt, alles okay. Aber was habe ich noch nicht erreicht? Meine Regelaltersgrenze. Weil die Frau Nahles gesagt hat, ja gut, 45 Beitragsjahre, dann ist auch gut, dann könnt ihr vorher in Rente gehen, vorher, ohne Rentekürzung. Aber hier, Sebastian, bei der Aktivrente, es ist im Grunde mal wieder Altersentlastungsbetrag. Es ist eine völlig klare Grenze und die kann man einfach für jeden Menschen ausrechnen.
Genau. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt, den man mitnehmen muss. Die Regelaltersgrenze, auf die kommt es an. Das heißt aber natürlich, so ein Nahles-Rentner mit der vorweggezogenen Nahles-Rente, der kann, wenn er die Regelaltersgrenze erreicht hat, ab dem Folgemonat in die Aktivrente und die Steuerbefreiung hineinwachsen.
Sebastian, jetzt machen wir
nicht auf die Rente ankommt.
Jetzt machen wir Bild. Unser ja. Nahles-Rentner, mach mal, mein Mann, liegt am Strand auf Mallorca und sagt, ah, ist das schön, dass man, Schatz, ist das schön, ah, dass du hast auch lang geschafft, jetzt sind wir, ach, schön. Und dann kommt der Anruf vom Lohnbüro und ja, was will denn das Lohnbüro von mir? Und sagt, Frau Schronso, Sie wissen, gell, ab letzten Monat haben Sie die Regelaltersgrenze erreicht, jetzt könnte Sie wieder schaffen bei uns, kriege 2.000 frei. Was machen die beide? Ich sage, ah, super, jetzt haben wir die Regelaltersgrenze erreicht, geht automatisch, kein Antrag, nichts, das ist so. Oder ab nächsten Monat fahren wir wieder zurück nach Deutschland und was wird gemacht? Wir erhöhen das Bruttosozialprodukt, genau. Indem wir arbeiten. So, 2.000 Euro frei, vorher gibt's nichts.
Genau.
Also ich bin immer für Bilder.
Ja, das ist ein wunderschönes Bild.
Aber ich stelle mir das jetzt gerade vor.
Ab ins Flugzeug, um nach
Hause. Ab ins Flugzeug. Aber nicht in dem Monat, wo man sie erreicht. Weil da kannst du noch liegen bleiben. Wenn du einen zweiten Geburtstag hast, sag Schatz, jetzt haben wir noch Zeit bis das Monatsende. Erst ab nächsten Monat lohnt es sich zum Zurückfliegen. Und dann sagst du, hier bin ich und jetzt bin ich leistungsbereit für 2.000 Euro.
Dein Bild zeigt ja auch genau das, was man wollte. Man möchte ja den Fachkräftemangel durch die Wertschöpfung von eben älteren, erfahrenen Kräften hier wieder entsprechend ausgleichen. Und das würde ja genau dein Beispiel machen. Derjenige kommt wieder
zurück an den Arbeitsplatz.
Genau. Und hilft, den Fachkräftemangel zu reduzieren.
Genau. Und zweite Voraussetzung, Sebastian, aktiv arbeiten.
Genau.
Richtig ranklotzen. Helm auf. Schreibt Tisch wieder in Betrieb nehme, wieder Löcher in Zähne ausfülle, also bitte als Arbeitnehmer immer dran denke.
Jetzt tue ich wieder ein bisschen den Wermut ins Glas reinfüllen und sage, ja, aber nicht jede Tätigkeit ist begünstigt. Du musst eine Tätigkeit haben, die eben dazu führt, dass mindestens der Arbeitgeber Rentenversicherungsbeiträge für
das. Ja, das machen wir als drittes. Erst muss man aktiv arbeiten.
Richtig.
Ja. Genau, also muss aktiv arbeiten, nix. Versorgungsbezüge, um den ging was, wo du sagst, ich habe doch Arbeitslohn, nämlich zum Beispiel aus einer Direktzusage. Nee. Also man muss wirklich wieder was arbeiten, aktiv. Und natürlich, Sebastian, man muss Arbeitnehmer sein. Also ich Selbstständiger krieg niemals meine 2000 Euro.
Ja, ich würde jetzt sagen, bei uns gibt es das ja auch im Beamtenverhältnis, kann man über das Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeiten. Aber auch das ist dann eben kein Bereich, wo man eben hier den Steuerfreibetrag als Beamter
bekommt. Ach nee, Sebastian, du sagst zum Dienst, ja, diesen Monat schaffe ich noch bei euch, aber ab nächsten Monat gehe ich zum Andreas Sprenger. Der ist freie Wirtschaft, ja. Der meldet mich dann an und dann kriege ich meine 2000, wenn ich auf dem Finanzamt weiter arbeite, da muss ich alles versteuern, aber beim Andreas gäbe es 2000 Euro steuerfrei, obwohl ich eine Beamtepension bekomme. Aber wichtig ist, Regelaltersgrenze, und auch Beamte haben eine Regelaltersgrenze.
Genau. Und wie gesagt, wie du es so schön erzählt hast, es kommt eben darauf an, ich muss die Regelaltersgrenze erreicht haben. Es kommt nicht darauf an, ob ich einen Rentenbezug habe, eine Beamtenpension bekomme oder als Freiberufler aus dem Versorgungswerk etwas. Ich muss dann eben im neuen Arbeitsverhältnis, das ich begründe, aber wieder Rentenversicherungsbeiträge als vom Arbeitgeber gezahlt bekommen.
Das ist
und dann ist es begünstigt.
Genau, das ist die dritte Voraussetzung. Erstens, also Altersgrenze, Regelaltersgrenze überschritten, und zwar ab dem ersten vollen Monat, da winken zumindest die 2000 Euro. Zweitens, Arbeitnehmer, Paragraph 19 Einkünfte, und zwar aus aktiver Tätigkeit. Und jetzt kommt die dritte, die macht immer Schwierigkeiten. Beim Verstehen, da bin ich die ganz einfach. Und jetzt muss man mal einfach mit einem brutalen Vorurteil aufhören. Leute, die Regelaltersgrenze überschritten habe und aktiv arbeite. Leute, die sind nicht erst rentenversicherungsfrei. Das ist zwar völlig unlogisch, aber es ist tatsächlich so. Jemand, der als Regelaltersrentner eine Rente bezieht oder als Regelaltersrentner keine Rente bezieht oder eine Teilrente bezieht, völlig wurscht, für den fallen RV-Beiträge an in der aktiven Beschäftigung. Es ist spannend, ob nur Arbeitgeberanteile oder Arbeitnehmer und Arbeitgeberanteile. Aber das ist praktisch der dritte Baustein, wo nämlich bei euch im Gesetz drin steht. Dritte Voraussetzung ist, dass nach Erreichen der Regelaltersgrenze und einer aktiven Tätigkeit RV-Beiträge abgeführt werden. Das ist allein entscheidend. Und damit, Sebastian, fällt wer raus? Der Minijob.
Ja, und das heißt.
Weil der Minijob, das haben sie gut gemacht, der ist einfach da, selbst wenn RV-Beiträge gezahlt werden, die zählen nicht. Mhm.
Und das heißt doch aber einfach, wenn wir beim DÜ-Fisch von vorher bleiben, wenn man dann an der zweiten Stelle bei der Rentenversicherung alles außer Null schlüsselt, dann wären wir bei einer begünstigten Tätigkeit.
Genau, das ist der Regelfall, Sebastian, der Regelfall. Also es gibt noch eine Ausnahme, das sind die Vorstände von Aktiengesellschaften. Warum? Die haben sind ganz SV-rechtlich eine ganz komische Personengruppe. Die sind krankenversicherungspflichtig, aber lustigerweise in der Arbeitsloseversicherung und Renteversicherung sind sie befreit. Und also jetzt der Vorstand von der Aktiengesellschaft schon Regelaltersgrenze erreicht, aber der wird nie von den 2000 Euro profitieren. Warum? Für den werden niemals RV-Beiträge abgeführt. Aber unsere Normalfälle, da ist es so. Und ich habe es aus meiner Kanzlei folgende Fälle. Ich habe jemand, der bezieht eine Vollrente nach der Regelaltersgrenze. Also da schlüssel ich nur die 2 in der Renteversicherung. Warum? Da zahlt nur der Arbeitgeber Beiträge zur Renteversicherung. Der Arbeitnehmer gefühlt sagt bei sich, bei mir wird keine RV-Beiträge abgezogen und auch keine Arbeitsloseversicherung. Dann habe ich die ein bisschen Unglückliche, die Regelaltersgrenze überschritten habe, aber eine Teilrente beziehe. Und Sebastian, weißt du warum? Wegen Krankengeldanspruch. Die Menschen denken, wenn ich länger wie 6 Wochen krank bin in meiner aktiven Beschäftigung, dann kriege ich keine Lohnverzahlung, aber dann fehlt mir, dann will ich Krankengeld haben. Und dann beziehe die eine Teilrente von 99,9%. Was ist die Katastrophe? Nach Erreichen der Regelaltersgrenze und Teilrente zahle die RV-Beiträge Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Mhm. Aber Aktivrente erfüllt. Warum? Was kommt es bei der Aktivrente an? Regelaltersgrenze überschritten, aktive Beschäftigung und RV-Beiträge. Und dann hast du halt deinen Krankengeldanspruch mit RV-Beiträge gegenkompensiert.
Ja. Wahrscheinlich aber dann erheblich teurer.
Ja, und der dritte Fall, den haben wir ganz häufig, 70-jähriger Handwerker, der definitiv die Regelaltersgrenze überschritten hat, schafft bei unserem Elektriker, bohrt immer noch Löcher in, spitzt immer noch Leitungen auf, verdrahtet, verkabelt, installiert, hat aber noch keine Rente beantragt, weil er die irgendwie, hat er Angst davor. Ja. So, der zahlt ganz normal Arbeitgeber, Arbeitnehmeranteile zur Renteversicherung, aber Sebastian würde die Aktivrente bekommen, weil alle Voraussetzungen erfüllt sind, Regelaltersgrenze überschritten, aktiver Arbeitslohn und, wie du es schön sagst, DÜ-physisch, wenn man mal auf die RV guckt, steht da plötzlich eine 1 drin. Gut, dann ist okay.
Aber ist ja jetzt schon mal schön. Jetzt wissen wir also, man darf keinen Minijob haben. Vorstand oder beherrschender Gesellschafter, Geschäftsführer darf man nicht sein. Und Beamter im Beamtenverhältnis darf man auch nicht sein. Aber alle.
Und kurzfristig geht auch nicht, weil die zahlen auch keine RV-Beträge. Ja. Aber Sebastian, da 73-jährige Studierende Andreas Sprenger, der einen Werkstudentenjob annimmt, der wäre aber auch begünstigt. Warum? Was zahlen wir für den Werkstudent? RV-Beiträge. Also würde ich die aktiv. Also das ist eine super Kombination. Ich nehme einen Studienplatz weg. Ich bin Werkstudent im hohen Alter und kriege für meinen Werkstudenten. Ich finde die super. Also wird SV sagen, naja, muss man jetzt diskutieren, ob Werkstudent oder Regelaltersrentner, aber also wirklich, liebe Lohnabrechner, lasst euch nicht da also ins Boxhorn jagen.
Man sieht dann eigentlich, insofern ist es ganz einfach und steuerlich ist es ja dann eigentlich auch dieser Ansatz, Rohdienstverhältnis, man kann den Steuerfreibetrag nur in einem Dienstverhältnis in der Lohnabrechnung haben wir 2000 Euro steuerfrei. Wir haben keinen Progressionsvorbehalt. Normalerweise in der familiengerechten Steuerklasse, also 1 bis 5, die 2000 Euro unproblematisch. Wenn ich die 2000 Euro aber in Steuerklasse 6 haben will, kann ja sein, derjenige hat ja die Regelaltersgrenze erreicht, er kriegt eine Werkspension. Hat er vielleicht die familiengerechte Steuerklasse hinterlegt, 1 bis 5, und sagt, er will jetzt zusätzlich aber doch noch entweder in der gleichen oder in einer anderen Firma schaffen. Alle Voraussetzungen für die Aktivrente sind erfüllt. Er muss dort aber Nebenarbeitsverhältnis angeben, also Steuerklasse 6. Jetzt kann er eben erklären gegenüber dem Arbeitgeber im Nebenverhältnis, ich habe die 2000 Euro im Hauptjob nicht angewendet. Du kannst bis zu 2000 Euro im Monat bei mir steuerfrei lassen.
Sebastian, 1 bis 5 würde man sagen, unproblematisch. Machst du als Lohnabrechner keine Sorge. 6 machst auf. Weiß aber, es geht, aber jetzt brauche ich eine eigene Erklärung.
Genau. Und jetzt muss man natürlich eins noch sehen, jetzt musst du mir aufpassen, dass ich keinen Unsinn erzähle. Sozialversicherungsrechtlich sind wir natürlich bei den Beträgen bis 2000 Euro eigentlich in dem sogenannten Midi-Job, in dem Übergangsbereich und müssen halt dran denken, bis 603 Euro wäre man ja Minijob. Das heißt, derjenige muss in diesem aktiven Arbeitsverhältnis mehr als 603 verdienen. Bis 2000 Euro haben wir unter Umständen Midijob. Wenn er natürlich mehr wie 2000 Euro im Monat verdient, dann sind wir auch ganz normal wieder in der normalen SV-Pflicht drin.
Also wenn man es wieder, Sebastian, du hast so süß gesagt, wenn man es jetzt wieder DÜ-fisch, denke mal, wahrscheinlich beide, der gleiche Referente-Kollege, den entzückende, den müssen wir da auch mal loben, dran denke. Wenn Sie Minijob-Schlüssel in der Personengruppe, natürlich da, keine Aktivrente, wird aber das Programm auch nicht machen. Aber ansonsten bleiben Sie wirklich SV-rechtlich stur in der Linie. Sie wissen, auch der weiterbeschäftigte Rentner, der nur 1.200 Euro verdient, ist natürlich ein Gleit- oder Übergangsbereich. Also dann, da gibt man das Kreuz ein, Übergangsbereich erfüllt, wie Sie es kennen, wie Sie es immer machen. Und SV, wer von Ihnen mit dem Rentner unsicher ist, bevor er sich mit der Aktivrente beschäftigt, guckt er erstmal, wie man die SV schlüsselt. Und da kann jemand nur sagen, kein Mensch muss alles auswendig wissen. Sebastian, ich gucke dann einfach weiter beschäftigte Altersrentner und nehme meine Lieblingskrankenkasse oder Google oder ja, also nimm irgendein System. Und dann bei alle Krankenkassen gibt es wunderbare Übersichten, Personengruppe und Beitragsgruppe. Und dann wisst ihr einfach, wenn die Regelaltersgrenze überschritten ist, guckst noch auf die RV-Schlüssel. Und wenn da eine 1 oder eine 2 steht, dann klappt es mit der Aktivrente und dann ist es gut. Und der Minijob, der ist einfach weg. Eigene Personengruppe, da sagt das Programm schon, nein, es geht nicht.
Und jetzt bei den 2000 Euro, und ich gehe davon aus, da werden die Programme auch ganz genau drauf gucken. Wir haben ja 2000 Euro steuerfrei im Monat und die müssen dann aber auch in diesem Monat erdient worden sein. Also ich kann jetzt eben nicht sagen, ich habe noch eine Abfindung aus 2025, die schiebe ich nach 26 rüber, zahle sie dann erst aus und kann die 2000 Euro steuerfrei lassen. Es kommt also nicht auf die Auszahlung an, sondern hier kommt es tatsächlich darauf an, wann hat dieser Arbeitnehmer diesen Lohn erdient. Und darauf muss man eben auch abstellen und muss eben gucken, das muss Lohn sein, der ab 1.1.2026 erdient wird, damit die Steuerfreiheit dann insoweit greift.
Und Sebastian, ideal ist eigentlich, weil Sie die 2000 Euro sind im Monatsbetrag. Wer von Ihnen das Gesetz liest, den Paragraph 3 Nummer 21 in der letzten Fassung, also Vorsicht, da gibt es die letzte Fassung, glaube ich, vom 3.12. Das ist also die dann gilt. Und da ist es, also muss ich jetzt auch zugeben, finde ich unglücklich gemacht in dem Fall vom BMF, die hat ja das Gesetz formuliert. Da muss ich einfach sagen, die 2000 Euro ist der maximale monatsfreie Betrag. Und wenn jetzt jemand jeden Monat 2000 Euro verdient, ist das kein Problem, hat er jeden, also, und wie denken Sie dran, Regelaltersgrenze überschritten, aktives Arbeitsverhältnis und RV-Beiträge, dann hat er 2000 frei. Wenn er nur 1.500 verdient, ja gut, das sind halt nur 1.500 frei. Aber Sebastian, das hat uns schon von immer beschäftigt, einen Monat 1.500, nächster Monat 2.500. Und da ist eure Meinung, okay, also dann im Monat 1 1.500 und dann ist der Vorgang erledigt. Die 500 Euro Luft, die überträgt man nicht in den nächsten Monat, das macht das Programm schon nicht machen, aber dann müsst ihr in der Beratung dran denken.
Und vor allen Dingen die 500 Euro lösen sich halt dann tatsächlich in Luft aus. Und interessant, finde ich, wird das dann werden, vor allen Dingen nachher in der Einkommensteuererklärung und der Veranlagung, weil im Lohn sehen wir ja jeden Monat. Nachher in der Einkommensteuerveranlagung ist das ja nur noch ein kompakter Betrag. Also das wird auch spannend werden, weil der steuerfrei belassene Betrag wird ja auf der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden. Das ist ja entsprechend so im Gesetz jetzt drin. Das brauchen wir auch, um später das Ganze evaluieren zu können. Wird übrigens interessant, weil das Muster der Lohnsteuerbescheinigung 2026 ist ja schon bekannt gegeben. Da steht ja aber noch nichts drin von dem Steuerfreibetrag. Wir haben aber irgendwo eine der Zusatzzeilen missbraucht.
Sebastian, ich bin dafür, darf ich dich mal auslachen? Also, Verwaltung, mach doch einfach 12 Spalte. Paragraph 3 Nummer 21, 01 26, 02 26, dann könnte man es nachvollziehen.
Bin ich ganz bei dir, weil es ja nur ein Datensatz ist, aber du weißt, viele denken doch noch im Papierzeitalter. Und
ja, aber es wäre möglich, ne?
Natürlich.
Aber denken Sie dann nicht übertrage. Und Sebastian, da das ist jetzt süß, Steuerberater, und ich sage, also gut, Leute, ich will keine schwankende Lohnhöhe haben, 1.500, 2.500, 1.800, wir machen Folgendes, wisst ihr was? Verstetigt das Arbeitsentgelt. Unterschreibst mir schriftlich, denken Sie dran, wegen der SV. Wir zahlen jeden Monat der gleiche Lohn aus und wenn du Plusstunde hast, dann verteilen wir die auf den nächsten Monat mit Minus. Das nennt man verstetigtes Arbeitsentgelt. Jeden Monat 2.000 Euro, schaffst halt einen Monat nur für 1.500, der nächste Monat für 2.005, aber kriegst jeden Monat 2.000. Und da kommt jetzt das Aber vom Sebastian Loser.
Ja, also da tue ich mir im Moment tatsächlich schwer, weil es eben heißt, es muss in dem Monat erdient sein.
Genau.
Und genau das
erbrachte Leistungen steht drin, also das steht drin im Gesetz. Ich will es nicht glauben, aber Sebastian hat gesagt, Andreas, keine Chance, im Gesetz steht drin, erbrachte Leistungen. Und da muss ich zugeben, ich fände es ja total toll mit diesem gleichmäßigen Lohn. Aber der Sebastian sagt
einfach nicht hin. Was man sich ja zulassen wird, wird eher beim Weihnachtsgeld sein, wenn du halt bisher gesagt hast, du hast 1.500 jeden Monat verdient. Dann gibt's noch 1.000 Euro Weihnachtsgeld. Wenn ich jetzt sage, okay, die 1.000 Euro Weihnachtsgeld, dann nehme ich jetzt halt statt 1.000 Euro 1.200 Euro und er kriegt jeden Monat 100 dazu, kriegt dann 1.600 und kein Weihnachtsgeld am Ende mehr. Dann wird man sicher die 1.600 jeden Monat steuerfrei lassen können, weil das ja der Lohn für diesen Monat ist. Und man im Prinzip sagt, ratierlich wächst dieser Weihnachtsgeldanspruch damit an und wird ja gleich bezahlt. Da wird man sicher kein Problem haben, aber mit einem verstetigten Arbeitslohn dazu.
Ach, Sebastian, echt. Jetzt habe ich vor Weihnachten den Wunsch geäußert und ihr gnadenlos. Also ich habe es ja schon befürchtet. Aber ist okay. Also machen wir es nochmal. Was muss man erreicht haben? Regelaltersgrenze. Okay. Wer sagt's? So ein Programm, sonst einfach rechne. Ja. Das könntest du über den Rechner vom von Deutscher Rentenversicherung Bund, der ist wirklich süß und habe ich jetzt 100 Mal bemüht. Zweitens, aktive Beschäftigung.
Genau, kein Versorgungsbezug.
Kein Versorgungsbezug.
Keine Betriebsveranstaltungsteilnahme, die ist auch ausgeschlossen über den gesetzlichen Verweis. Einfach nur so mal als kleiner Hinweis.
Genau.
Wenn man das Gesetz genau liest, es ist nur Arbeits- und nach § 19 Absatz 1 Nummer 1.
Genau, also nur wirklich.
Ist in der Nummer 1a geregelt.
Ja, ist schon klar. Ist definitiv so. Nur der 9, also nur wirklich klassisch Arbeitslohn. So, okay, das ist die Weitervoraussetzung. Und dann kommen wir.
Rentenversicherungsbeiträge.
Das heißt, du wärst ausgeschlossen, einfach durch das Gesetz schon sauber gemacht. Minijob ist weg, kurzfristige Beschäftigung ist weg und alle Typen, die RV-frei sind, Typinnen und Typen, oder sind eben die Aufsicht, die Vorstände von Aktiengesellschaften. Vorhin haben wir es vergessen, der beherrschende GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer ist raus. Warum? Für den zahlen wir SV rechtlich keine Beiträge, weil er selbstständig ist. Und der nicht beherrschende Gesellschafter, Geschäftsführer, für den, wissen Sie, fallen SV-Beiträge an, auch RV-Beiträge, und dann sind die eben auch begünstigt.
Genau. Und dann haben wir noch zwei Schmankerl am Rande. Das eine ist Werbungskosten im Zusammenhang mit diesem steuerfreien Lohn. Da gilt § 3c Absatz 1. Das heißt, hat unser Arbeitnehmer nur die 2.000 Euro steuerfrei, dann gibt es keine Werbungskosten. Verdient er im Monat 3.000 Euro, bleiben 2.000 Euro steuerfrei, 1.000 sind steuerpflichtig und dann wären Werbungskosten, wie zum Beispiel die Entfernungspauschale, mit einem Drittel abzugsfähig und zwei Drittel nicht abzugsfähig.
Betrifft natürlich dann, also vor allem dann die Veranlagung. Ne? Das wird
oder Pauschalierung beim Fahrtkosten.
Pauschalierung, Schluss, genau.
Wenn man sowas zahlen wollte, müsste man dran denken, dass man die Entfernungspauschale eben nur zu einem Drittel oder gar nicht, je nach Beispielsfall berücksichtigen darf.
Aber Sebastian, weil das ja oft gefragt wird, jetzt habe ich jemand Regelaltersgrenze erreicht. Also nehmen wir an, ich Februar 59 geboren, ich bin alt genug, habe die Regelaltersgrenze erreicht, kriege jetzt 2.000 Euro Lohn ab Januar 2026. Vom Prinzip her wäre ich jetzt mal begünstigt, mehr wie ein Minijob, alles klar. Und jetzt gibt es als Schmankerl obendrauf 2.000 Euro plus Deutschland-Ticket.
Ja gut, Deutschland-Ticket. Alle weiteren Steuerbefreiungen gehen der Steuerfreiheit nach 321 vor. Deutschlandticket ist nach 315 steuerfrei. Super, alles gut.
Und dann machen Sie es halt so. Wenn da jemand einen weiten Weg hat, dann sagen Sie, komm, kriegst noch das Deutschlandticket oben drauf. Kein Problem. Betriebliche Altersvorsorge, Sebastian. Macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, also wirtschaftlich, aber würde gehen. Also immer dran denke, die 2000 Euro sind im Apothekerschrank Vorschrift 3 Nummer § 3 drin und da parke es sich neben den anderen steuerfreien Vorschriften.
Also Reisekosten gehen noch steuerfrei ganz normal daneben. Die kommen noch zu den 2.000 Euro dazu.
Genau.
Das könnte man sich noch vorstellen, dass das öfter mal vorkommt. Ich glaube, dann wird es, ja gut, Telekommunikationsgeräte, kannst du noch ein Smartphone überlassen.
Man würde jetzt da nicht zu wirre Gestaltungen aufrufen. Das finde ich immer, aber jedenfalls einfach für mich immer so ein bisschen die Lohnabrechner, bleibe sie cool. Genau. Das Ding, die Aktivrente wird uns in der Veranlagung brutale Sorge machen. Das prophezei ich schon jetzt. Es wird ein kompliziertes BMF-Schreiben geben oder FAQ-Liste. Aber für die Lohnabrechner einfach verliere sie jetzt da nicht den Mut. Für den Januar, das Programm muss es halt hinkriegen. Starte sie ganz gut. Sage sie den Leuten, okay, du musst die Regelaltersgrenze erreicht haben. Aktive Beschäftigung, mehr wie Minijob, keine kurzfristige Beschäftigung. Und dann klappt, geht es hin und denkt, sage sie den Leuten, denk dran, die 2000 Euro sind nur steuerfrei, Sebastian. Ne? Die sind nicht SV-frei, weil das wollte der Gesetzgeber ja gerade haben, dass man weiterhin Beiträge in die Sozialkasse bezahlt, um die zu stärken.
Genau. Und dann haben wir halt wieder das Thema, aber das wird das Lohnabrechnungsprogramm hoffentlich automatisch machen. Vorsorgeaufwendungen, die im Zusammenhang mit steuerfreiem Lohn stehen, dürfen ja nicht als Sonderausgaben abgezogen werden und damit auch nicht im Rahmen der Vorsorgepauschale in der Lohnabrechnung berücksichtigt werden.
Also jemand, der nur 2.000 Euro verdient, hat auf gut Deutsch bei der Lohnabrechnung keine Vorsorgepauschale. Also wenn er wirklich jemand nur 2.000 verdient, hat er keine Vorsorgepauschale. Natürlich spannend, was ist denn im Monat, wo er einfach drüber liegt. Ne? Dann müssen die Lohnprogramme jetzt erstmal tatsächlich schon ein bisschen aufwendiger programmieren. Ne?
Genau, und wir hatten es ja im Vorgespräch natürlich, wir haben ja Krankenversicherung auch auf Rente und so weiter. Und dann kommen wir irgendwann mal in die Thematik Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung. Das werden noch spannende Folgefragen sein, die man da sicher in den nächsten Monaten klären können, sodass wir dieses Thema sicher noch das eine oder andere Mal besprechen werden.
Deswegen vielleicht die Vorwarnung, könnte sein, dass die Lohnprogramme vielleicht jetzt nicht gleich am 2.1. die Steuerfreiheit für die Aktivrente anbieten können. Da wird man sicher warten müssen, bis im Laufe des Januars das Update vorliegt, weil diese Aufteilung, also das ist nicht unsere Rechenaufgabe, aber die Aufteilung mit diesen Vorsorgeaufwendungen, das wird sicher ein bisschen Programmieraufwand sein.
Ja.
Und Sebastian, dann ist die spannende Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel als Rentner nach der Regelaltersrente wenn ich die Regelaltersgrenze überschritten habe, denken Sie dran, Rentebezug spielt keine Rolle. Wenn ich also als Mensch die Regelaltersgrenze überschritten habe und habe zwei Arbeitgeber aktiv, also wirklich aktiv, dann wird es spannend sein, dann habe ich ja Steuerklasse 1 bis 5 schon die Aktivrente verbraucht, aber vielleicht in der Steuerklasse 6 noch Reserve, also nehmen wir an, ein Verhältnis, Einzelhandel 1.200 Euro und dann noch irgendwo 700 Euro, dann mit Steuerklasse 6, dann ist Steuerklasse 6 vermutlich erstmal ganz voll versteuert. Und dann ist spannend, was man dann in der Veranlagung macht, oder?
Also so würde ich es im Moment tatsächlich sehen. Also im Moment ist es so, wenn ich bereits im familiengerechten Steuerklassenbereich die Aktivrente nutze, kann ich nicht im Steuerklasse 6 nochmal oder zusätzlichen Teil der Steuerbefreiung nutzen. Das funktioniert erstmal nicht. Ob man nachher in der Veranlagung das beides zusammenführt und dann die 2.000 Euro jeden Monat prüft, das muss man mal noch sehen. Im Moment hätte ich gesagt, es heißt eigentlich im Dienstverhältnis und das heißt, ob man es dann übertragen wird.
Ja, spannend. Ja,
also rein vom Gesetzeswort dort hätte ich jetzt fast mal gezuckt und gesagt, nee, wir werden es nicht zusammenfassen, sondern es geht halt dann verloren, wenn man ins.
Ja, der Steuerberaterkollegin hat es wohl im Seminar als Tipp gegeben, war ich schon skeptisch. Aber nochmal für die Lohnabrechner, was natürlich problemlos geht, einfach bleibe es hier der klare Linie, was geht immer? Ein aktives Arbeitsverhältnis, also Regelaltersgrenze überschritten, aktiv beschäftigt, Steuerklasse 1 verbraucht, Aktivrente, Freibetrag, aber daneben noch ein Minijob. Denken Sie dran, was geht immer? SV bleibt, die bleibt unberührt, neben einer RV-pflichtigen Hauptbeschäftigung, nämlich in dem Fall die Aktivrente, kann ich natürlich noch einen Minijob haben und dann wird für den Minijob die 2% gelten, Sebastian. Dann habe ich tatsächlich 2.000 Euro Aktivrente, Freibetrag und in der zweiten Beschäftigung tatsächlich noch 603 Euro Minijob. Die habe ich dann auch im Ergebnis mit den 2% abgefrühstückt.
Genau, also das funktioniert ja immer.
Ja.
Das würde auch hier entsprechend funktionieren. Gut, ich glaube, Andreas, wir sind schon wieder bei fast einer Stunde.
Ja, ich weiß. Aber ich glaube, Aktivrente dürfte jetzt alle Fragen beantwortet sein. Also wirklich für die Lohnabrechner, die tun mir immer ein bisschen leid, weil mir so ein bisschen zwischen alle Stühle sitzt. Bleiben Sie cool. Denken Sie dran, SV geht den ganz normalen Weg, da hat sich nichts geändert. Und Aktivrente, Regelaltersgrenze überschritten, aktive Beschäftigung, also wirklich muss aktiv arbeiten, mehr wie Minijob, mehr wie Kurzfristigkeit. Und wir gucken einfach auf der Beitragsgruppenschlüssel RV, wenn da eine 1 oder eine 2 steht, ist okay.
Genau.
Und den Rest klären wir dann, Sebastian, in der FAQ-Liste vom BMF.
Und dann schauen wir einfach, wohin uns das Ganze führt.
Ja.
Und ich finde, dann haben wir es doch mal für heute durch. Die steuerlichen Änderungen, die die Lohnsteuer betreffen, zum Jahreswechsel haben wir schön aufbereitet. Und damit bleibt mir nur noch, Andreas, was wünschst du dir denn fürs neue Jahr?
Sebastian, dass ich weiß, was ich mit mir anfange, weil ich muss mich ja so langsam vom Steuerrecht verabschieden und das fällt mir brutal schwer, zumal wenn ich mit dem Podcast mache, denke ich bei dir, naja gut, ist immer einfach geiles Thema, Lohnabrechnung. Und dann natürlich, klar, einigermaßen Friede und ja, dass man gesund bleibe. Also, dass siehst, wie bescheiden man wird.
Ja, bei den Wünschen kann ich mich anschließen. Ich würde noch einen Wunsch gern draufsetzen, wenn der Gesetzgeber mal wirklich Gesetze nicht mehr ganz kurz vor Jahresende machen wird und vielleicht mal ein Jahr ohne große Änderungen, damit man mal nachziehen kann alles und vielleicht wirklich mal einen Schritt machen kann, um es wirklich zu entbürokratisieren. Ich glaube, das wäre nämlich auch
ein Teil. Ja, Sebastian, das wäre mein Wunsch, lustigerweise berufliche Entbürokratisierung und zwar tatsächlich auch zu eurer Gunste, muss man einfach sagen, aber das habe ich aufgegeben. Ich habe mich selbstständig gemacht, als die große Steuerreform angekündigt war, hatte ich schon gedacht, ich verhungere als Steuerberater. Nee, bin ich nicht. Und ich glaube nicht, dass jemand die Kraft hat, das anzugehen.
Ja, aber ist so. Auch, aber ich glaube, es wird uns einfach gut tun, mal ein
ja,
Jahr,
klar.
Mal einfach Konsolidierung. So schon das würde ja viel bringen. Ich weiß, mein größter Wunsch wäre ja mal 5 Jahre Moratorium, aber ich glaube, das
ja, ist. Was machst du denn als Referent? Da hast du gar nichts zu erzählen.
Ich glaube, wir hätten so vieles, was an Technik und
ja,
allem da noch wäre, trotz allem. Und wir haben ja so viele Themen, wo man einfach mal sagen könnte, einfach um mal wieder jedem die Grundlagen auch mit auf den Weg zu geben, dass wir einfach wieder ein gutes Gefühl haben und nicht immer so getrieben sind. Ich glaube, das wird uns schon bringen. Und ein Jahr.
Aber trotzdem, man darf einfach den Mut nicht verlieren. Leute, das kriegen wir hin. Also für die Lohnabrechner, kriegen wir hin.
Man muss ja immer sagen, wir haben es immer hinbekommen und wir werden es auch dieses Jahr hinbekommen.
Ja. Und jetzt gucken wir, was die FAQ-Liste macht und dann.
Genau.
Ich befürchte ja, dass man mit der FAQ-Liste noch 2 Stunden erzählen könne. So, Sebastian, dir schöne Weihnachten.
Dir auch, Andreas. Alles Gute. Ich freue mich drauf, dass wir im nächsten Jahr weitermachen.
Thema haben wir schon genug.
Ja.
Und an alle unsere Zuhörer, Leute, bleibt cool.
Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut ins neue Jahr rüber. Lassen Sie sich nicht entmutigen, es wird alles gut. Und wer kann es wirklich schön runterbrechen. Manchmal braucht man dafür Deutsch als Fremdsprache, aber das kriegt man hin. Und damit frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.
Tschüssle.